bevor wir mit Römer 9, Vers 14 weiterfahren, lese ich noch einmal die ersten 13 Verse. Römer 9, 1 bis 13. Ich sage die Wahrheit in Christus. Ich lüge nicht. Das bezeugt mit mir mein Gewissen im Heiligen Geist. Ich bin in großer Betrübnis und habe unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen, denn ich könnte wünschen, ich selbst wäre als Versuchter von Christus entfernt für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, welche Israeliten sind, denen die Sohnesstellung gehört und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißung, deren die Väter sind und aus welchen, dem Fleische nach, der Christus ist, welcher über allem ist, Gott, gepriesen in Ewigkeit. Amen. Das heißt aber nicht, dass das Wort Gottes hinfällig geworden wäre, denn nicht alle die, die aus Israel sind, sind Israel. Auch sind nicht alle Kinder, weil sie Abrahams Samen sind, sondern in Isaak wird dir ein Same genannt werden. Das heißt, es sind nicht die Kinder des Fleisches, die Kinder Gottes sind, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Denn ein Wort der Verheißung ist dieses: um diese Zeit werde ich kommen und Sarah wird einen Sohn haben. Mit anderen Worten, es ist so oder es geht so, wie Gott es bestimmt. Nicht so, wie wir es bestimmen, nicht so, wie wir es wollen, nicht nach dem Fleisch, nicht nach unserer Gesetzmäßigkeit, sondern wie Gott es bestimmt mit seinem Wort. Aber nicht nur bei Sarah ist es so, sondern auch als Rebekka schwanger war von einem, von Isaak, das heißt, Jakob und Esau hatten beide denselben Vater, und doch wurde ein Unterschied gemacht. Isaak ist der verheißene Same, aber bei Isaaks Söhnen wird ein Unterschied gemacht. Deshalb die Betonung darauf, dass nur ein Vater da war. Rebekka war schwanger von einem, von Isaak, unserem Vater, selbst als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der Vorsatz Gottes nach Erwählung bestände, nicht aus Werken, sondern aus dem Rufenden, wurde zu ihr gesagt, der Größere wird den kleineren Sklavendienst leisten, wie geschrieben steht: Jakob liebt dich, aber Esau hasste ich. Wenn Jakob erwählt worden ist vor seiner Geburt, dann heißt das nicht, dass er gerettet wurde und Esau nicht gerettet werden durfte. Das heißt nicht, dass Esau nicht eine Möglichkeit hatte, mit Gott versöhnt zu werden. Sondern hier geht es darum, wie wird Gott sein irdisches Volk aufbauen. Und für diesen Zweck wird Jakob erwählt, bevor er geboren wird. Und an diesem Beispiel zeigt Paulus, dass wenn Gott etwas tut, dann geht es nicht nach dem, was wir bestimmen, sondern nach dem, was Gott bestimmt. Und analog zu diesem oder parallel zu diesem will Paulus sagen, keiner von uns bestimmt selbst, wie er gerettet werden will oder soll, sondern jeder von uns wird nur aus Gnaden gerettet, nicht durch etwas, was wir hinzufügen, durch Geld, das wir geben und durch unseren Einsatz oder dadurch, dass wir viele Gebote halten würden, sondern nur aus Gnaden. Das will Paulus hier zeigen. Er will nicht sagen, dass man schon vor der Geburt bestimmt ist zur Rettung, sondern es geht um zweierlei. Bei Israel oder bei Jakobs Erwählung geht es darum, dass ein irdisches Volk aufgebaut wird. Und an diesem Beispiel zeigt Paulus, dass dann Gott handelte, ohne dass Esau oder Jakob etwas getan hatte, aufgrund wovon Gott dann sein Volk erwählt oder sein Volk aufgebaut hätte. Und ähnlich ist es auch bei uns. Wir werden nur aus Gnaden gerettet, Wir werden gerettet, weil wir einfach die Gnade annehmen. Bevor wir auf die Verse 14 und ferner eingehen, wollen wir noch einmal beten und neigen das Haupt dazu. Wir danken dir, Herr, für dein Wort und wir bitten dich, Herr, hilf uns, diesen schwierigen Text zu verstehen und nicht nur zu verstehen, sondern hilf uns, Herr, zu wissen, was wir mitnehmen können für unser Leben. Wir wissen, Herr, dass nicht alles, was in deinem Wort geschrieben steht, uns unmittelbar betrifft. Aber wir bitten, Herr, dass du uns aus diesem Text etwas gibst, womit wir in unserem jeweiligen Alltag leben können zu deiner Ehre. Amen. Noch einmal zu den Kapiteln 9 bis 11 einige allgemeine Gedanken, damit wir den Zusammenhang bekommen. Wir dürfen hier nicht zu schnell gehen, sonst verlieren wir den Zusammenhang und dadurch auch die Bedeutung der einzelnen Verse und Gedanken. Damit wir also den Zusammenhang wieder haben, in den Kapiteln 9 bis 11 seines Römerbriefes will Paulus Gottes Handeln in Bezug auf das Thema Evangelium und Israel erklären. In diesen drei Kapiteln will er etwas erklären. Er will erklären, wie Gottes Handeln im Evangelium und Gottes sich verhält zu seinem Handeln in Israel. Diese zwei Themen sind schwierig für einen Juden. Und an dieser Stelle will er ganz besonders einem Juden helfen. Er ist bemüht um sein Volk. Das sagt er am Anfang dieses Kapitels. Er will, dass hier seine Leute gerettet werden. Aber damit sie gerettet werden können, müssen sie verstehen, warum jetzt Gott so handelt im Evangelium und warum er scheinbar anders vorher handelte in Israel. Der Jude versteht nicht, dass Gott jetzt etwas anderes aufrichten würde, woran auch Nicht-Juden teilhaben dürfen. Das versteht er nicht. Und hier will nun Paulus erklären und versöhnen das Handeln Gottes im Evangelium und sein Handeln in Israel. Wie verhalten sich diese beiden zueinander? Es erhebt sich die Frage, warum überhaupt eine Erklärung notwendig ist. Worin liegt eigentlich die Spannung? Die Spannung liegt darin, einmal, dass Israel denkt, Gott hat bereits gesprochen, puncto Heil. Im Alten Testament hieß es, in Israel war das Heil. Und wenn jemand gerettet werden wollte, musste er zum Gott Israels kommen. Ruth musste zu Israel kommen. Sie wurde eingegliedert ins Volk Gottes. Und dann war sie ein Teil dieses Volkes, nämlich des geretteten Volkes. Israel war das erwählte Volk Gottes. Gott hatte kein Verhältnis mit einem Volk, wie er es mit Israel hatte. Kein anderes Volk hatte diese besondere Beziehung, nämlich die Beziehung einer besonderen Erwählung, eines besonderen Vertrages, wo er sein Wort hineinlegte, wo er sagte, er hat sein Volk lieb und so weiter. Das war ein Eheverhältnis. Gott hatte sich Israel als Ehefrau gewählt, so wie ein Mann hinausgeht und wählt sich ein Mädchen und sagt, dies ist meine Frau und nicht die anderen Mädchen. Und er hat nun nicht dasselbe Verhältnis zu anderen Mädchen, das er zu diesem Mädchen hat. Dies ist seine Frau. Und so hatte Gott ein besonderes Verhältnis zu Israel. Dieses war seine Geliebte und nicht die anderen Völker. Und wenn die anderen Völker gerettet werden wollten, dann mussten sie zum Gesetz kommen. Dann mussten sie Proselyten werden. Dann mussten sie Israeliten werden. Dann mussten sie beschnitten werden. Sie mussten gereinigt werden und so weiter. Darüber gab es Vorschriften, schon im Alten Testament. Also sagt der Israelit sich, bitte Paulus, was bringst du eine neue Sache? Gott hat bereits gesprochen. Gott hat bereits bestimmt, Israel ist sein erwähltes Volk. In dir soll mein Same erwählt sein. In Abraham, Isaac und Jakob. Dieses Volk, in diesem Volk soll mein Segen liegen. Und durch dieses Volk sollen die anderen Völker gesegnet werden. Heil kommt in Israel und aus Israel hervor. Also, Israel denkt, Gott hat bereits, was das Heil der Menschen betrifft, gesprochen. Das Heil liegt nur in Israel. Und jetzt kommt Paulus und sagt, zu Anfang dieses Briefes hat er es gesagt, Gott ist ein zorniger Gott, auch über Israel. Dass Gott zornig war über die Heiden, das wusste der Israelit. Aber jetzt sagt Paulus, Gott ist auch zornig über Israel. Alle Menschen stehen unter der Rache Gottes, unter dem Zorn Gottes. Warum? Paulus behauptet, alle hätten sich gegen Gott aufgelehnt. Auch Israel hat sich gegen Gott aufgelehnt. Und darum muss Gott nun auch Israel bestrafen. Mit anderen Worten, der Unterschied zwischen Israel und Heiden ist nivelliert worden. Israel hat sich zu Heiden gemacht. Israel hat sich aus dem Bund herausgerissen. Israel ist abseits des Gesetzes gestiegen. Es ist aus dem Vertrag herausgestiegen. Es hat seinen Bund gebrochen. Hat Ehebruch begangen. Und nun ist es wie die anderen Frauen in der Welt, wie die anderen Nationen Frauen. Es ist kein Unterschied mehr. Sie sind alle Ehebrecher. Alle sind von Gott abgewichen, sagt Paulus in Römer 2 und 3. Das sind harte Worte für israelitische Ohren. Aber sie stimmen leider. Sie stimmen. Pauli Evangelium ist von Gott. Pauli Evangelium offenbart den Willen Gottes. Einmal die Gnade Gottes, Römer 1, Vers 16 und 17, und dann den Zorn Gottes, Vers 18. Gottes Zorn ist auch geoffenbart worden mit Jesus Christus. Aber dennoch gibt es Rettung. Es gibt Rettung, auch wenn Gott zornig ist, aber diese Rettung ist jetzt nicht mehr in Israel, sondern sie ist in Christus Jesus, den Israeliten. Nur in Jesus Christus. Man kann jetzt nicht mehr selbstverständlicherweise sagen, ich bin Jude, deshalb bin ich ein Mitglied des geretteten Volkes Gottes. Nein, jetzt heißt es, alle sind dem Gericht unterstellt, nur einer ist gerecht, und das ist der Sohn Gottes, der Fleisch wurde. Nur Jesus Christus ist gerecht, und wer zu ihm kommt und eins mit ihm wird, der wird nun hineingepfropft in ein neues Volk Gottes. Also nur in Israel gibt es Heil. In den Kapiteln 9 bis 11 geht es also um die Frage, wie verhält sich das neue Heilshandeln Gottes mit seinem früheren Heilshandeln in Israel? Und zusammengefasst kann man die Antwort geben, die Paulus in diesen Kapiteln gibt, 9 bis 11, zweifach. Die Antwort liegt darin, Israel war und bleibt auserwähltes Heilsvolk, aber es gibt zwei Israel. Auf diese Weise kann Paulus sagen, Gottes Handeln ändert sich nicht und Gottes Handeln ändert sich. Wenn wir diese zwei Linien sehen, dann werden wir fertig mit Römer 9 bis 11 und der Jude wird fertig mit Gottes Handeln. Wir, die Heiden, verstehen Gottes Handeln und der Jude kann Gottes Handeln verstehen. Und Paulus tut dieses, indem er Wort Gottes zitiert. Wir verstehen das Evangelium, für uns zitiert er Evangelium, für den Juden zitiert er Altes Testament. Und das ist etwas Herrliches. Immer wieder geht er zum Wort Gottes zurück. Er steht geschrieben, damit der Jude sehen kann, es war damals schon so. Also, Israel war und bleibt auserwähltes Heilsvolk, aber es gibt zwei Israels. Es gibt ein Israel, das sich mit Jesus Christus verbindet. Es gibt solche Israeliten, die zu dem Messias kommen und sagen, ja, ich glaube an diesen Messias, nur er ist meine Gerechtigkeit. Und das ist dann die Fortsetzung, das ist dann das Heilsvolk, das wahre Heilsvolk. Und die anderen, die werden verworfen. Die sind dann nicht mehr Israel. Sie sind, heißt, sie mögen Israeliten heißen, aber mit der Zeit werden sie ausgeschaltet aus dem Wort Gottes. Zweitens, um die Antwort zu geben, muss Paulus noch dem Juden sagen, es gibt zweierlei Heiden. Es gibt zweierlei Israeliten und es gibt zweierlei Heiden. Nachdem Jesus Christus gekommen ist, gibt es solche Heiden, die ähnlich wie einige Israeliten an den Messias glauben. Und diese Heiden werden mit dem gläubigen Israel zusammengetan. Und das gibt das neue Volk. Und es gibt andere Heiden, die glauben nicht, so wie es einige Israeliten nicht gibt, die nicht glauben, und die sind auch verworfen. Auf diesem Hintergrund können wir, glaube ich, besser auf die einzelnen Tatsachen eingehen. Die Antwort sieht im Einzelnen nicht genau in dieser Formulierung aus, aber dies ist zusammengefasst, was Paulus in Römer 9 bis 11 sagen will. Im Einzelnen beginnt nun Paulus mit Vers 14 die Antwort weiterzugeben. Er hat schon zwei Antworten gegeben, wir haben sie gelesen, in den Versen 1 bis 5 und in den Versen 6 bis 13. Wir haben hier also verschiedene Abschnitte in diesem Kapitel. Im Ganzen haben wir in Römer 9, in diesem ersten Kapitel, diese drei, vier Abschnitte. Der erste Abschnitt ist die Verse 1 bis 5. Der nächste Abschnitt ist die Verse 6 bis 13. Im ersten Abschnitt sagt Paulus, Israel ist von Gott bevorzugt und gesegnet, in Versen 1 bis 5, aber zu gleicher Zeit ist Israel verflucht. Sehen Sie? Da zeigt er schon die Grundlage. Es gibt zweierlei Dinge oder Momente in Israel. Ohne dass er jetzt schon Israel aufgeteilt hat, sagt er, es gibt zweierlei über Israel zu sagen. Einmal, Israel hat große Segnungen empfangen. Also Israel ist erwählt. Israel ist von Gott bevorzugt. Gott sagt Ja zu Israel. Und zu gleicher Zeit muss Paulus sagen, Israel ist verflucht. Gott sagt Nein zu Israel. Ja, jetzt haben wir die Spannung. Wie ist das möglich? Wie kann Gott zu gleicher Zeit Ja und Nein sagen zu Israel? Jetzt geht er weiter. Er greift etwas zurück. Er geht auf die Vorgeschichte Israels ein. Wer ist dann der Vater Israels? Was ist die Vorgeschichte Israels? Nun, Israel hatte zwei Väter, einen Vater und einen Großvater. Das waren Abraham und Isaac. Gut, sagt Paulus. Wie war es denn bei Abraham? Und wie war es bei Isaac? Bei Abraham war es so. Abraham hat, diese Söhne waren es 10, glaube ich, oder 9. Eine ganze Anzahl von Söhnen, aber nur einer von ihnen ist erwählt. Zunächst, die Ältesten sind Ismael und Isaac und dann hat er später noch andere Söhne. Aber keiner von denen wurde erwählt, nur Isaac. Zunächst ging es auch nur zwischen Ismael und Isaac. Und Gott sagte nicht Ismael, sondern Isaac ist der, der deine Linie weiterführen wird. Also zeigt Paulus, ihr seht, Abraham wurde erwählt, aus Urim Chaldäa, er wurde gerufen. Aber das heißt noch nicht, dass alle seine Kinder gleichzeitig erwählte sind. Nur weil Gott sagt zu Abraham, in dir oder mit dir will ich ein Volk aufbauen, heißt nicht, dass alle Kinder Abrahams schon deswegen zu diesem irdischen Volk Gottes gehören werden. Es geht nicht nach den Ländern Abrahams, es geht nach dem Wort Gottes. Das muss den Juden einmal grundsätzlich klar werden, schon aus seiner eigenen Geschichte, und das kann er verstehen, das weiß er. Zweitens, wie war es denn bei Isaac? Die Kinder Isaaks hatten einen und denselben Vater und eine und dieselbe Mutter. Sie waren beide in einer Mutterleib. Und in dieser Zeit, sagt Paulus, hat Gott gesprochen. Und der eine ist erwählt und der andere ist nicht erwählt. Hier nicht zum Heil, sondern zum Zweck des Aufbaus eines irdischen Volkes, wodurch nun Gott alle Völker erreichen wollte. Also, sagt Paulus, es geht nicht einfach darum, dass Isaak schon, anders ausgedrückt, nur weil Gott gesagt hat zu Abraham, in Isaak wird dein Same sein, heißt nicht, dass alle Kinder Isaaks zu diesem Samen gehören. Auch hier ist dasselbe Prinzip. Nur wie Gott es sagt, so wird es sein. Nun haben wir bei Israel oder bei Jakob alle 12 Söhne. Das stimmt. Aber später sind es nicht alle Kinder dieser Kinder, die zu Israel gehören, will Paulus sagen. Es kommt also nicht darauf an, dass man ein natürlicher Sohn Abrahams, Isaaks und Jakobs ist, sondern es kommt darauf an, dass man ein Kind der Verheißung ist, des Wortes Gottes, der Bestimmung Gottes, dass man Gott glaubt, dass man auf ihn eingeht, dass Gott sein Gott ist. Und man nicht nur Abraham oder Isaac oder Israel zum Vorvater hat. Mit anderen Worten, nicht der Vorvater, ein Mensch, bestimmt, wer ich bin, sagt Paulus zum Juden, sondern Gott bestimmt, wer wir sind. Und nun kommen wir zu dem dritten Abschnitt, 14 bis 29. Dann noch zwei weitere, einen längeren Abschnitt und einen kürzeren. Einige Gedanken zu diesem dritten Abschnitt. Weiter können wir halt nicht gehen. Hier erhebt sich die Frage, ist Gott gerecht, wenn er schon vor der Geburt einen erwählt und den anderen nicht erwählt? Bei Isaac und Ismael, da könnte man sagen, ja, da war es, lag es auf der Hand. Der Ismael, der hat Gott verflucht und dann natürlich taucht er nicht. Aber vor der Geburt, ja, sagt Paulus, vor der Geburt. Nun, das weiß auch der Jude. Das weiß er. Mit anderen Worten, es geht so, wie Gott es will. Und das muss jetzt der Jude angesichts des Evangeliums einmal verstehen. Gott hat ein Recht zu handeln, wie er will. Und Gott bleibt gerecht bei allem seinem Handeln. Und nun gibt Paulus eine Anzahl von Antworten. Ich habe es in 7 Antworten aufgeteilt. 7 Antworten scheint Paulus hier zu geben auf die Frage, ist Gott gerecht, wenn er so handelt, wie Paulus es im Evangelium schildert? Nun geht es natürlich nicht um die Frage, ob Gott gerecht ist. Das bezweifelt ein Jude auch nicht. Er bezweifelt aber, dass Paulus Gott gerecht schildert, nicht wahr? Ist der Gott des Evangeliums von Paulus gerecht? Darum geht es natürlich. Das heißt, Paulus ist hier genötigt, sein Evangelium zu verteidigen. Zu zeigen, dass sein Evangelium wirklich von Gott ist und dass der Gott seines Evangeliums derselbe Gott ist, der im Alten Testament gehandelt hat. Und das tut er dadurch, dass er sein Evangelium im Alten Testament wurzelt. Und hier sind wir bei unserem Zeugnis heute bei Juden. Dies müssen wir tun, wenn wir mit Juden sprechen. Wir müssen zeigen, dass der Gott des Evangeliums, das wir angenommen haben, derselbe Gott ist, der in der Geschichte Israels gehandelt hat, bis heute. Wir müssen das Neue Testament im Alten verwurzeln und zeigen, dass es nicht ein Anhängsel ist oder eine Veränderung, wie man sagt, oder spätestens eine Veränderung mit Paulus, wenn auch nicht mit Jesus, nach David Flusser oder mit anderen neuen aus Lehren in Israel. Nein, es war schon immer so, wie es bei Jesus und Paulus im Neuen Testament ist. Es war schon immer so. Es muss eine Linie vom Alten Testament her gesehen werden, die ins Neue geht. Oder die Linie des Neuen Testamentes, anders gesagt, muss schon im Alten Testament hinein verlegt werden, dort zu sehen sein. Ist Gott gerecht, der Gott, der im Evangelium handelt? Nun, auf diese Frage gibt Paulus mehrere Antworten und die Antwort ist eine sehr praktische Antwort und eine sehr wertvolle für uns. Zweierlei möchte ich grundsätzlich hier herausstreichen als Lehre für uns. Wenn Paulus hier zeigt, dass Gott gerecht ist, dann tut er dieses dadurch, dass er sagt, Gott handelt in der Geschichte, auch in unserer Geschichte, in unserem Leben, mit seinem Wort. Gott handelt, wenn er spricht. Genauso wie auf dem ersten Blatt der Bibel. Gott sprach und es wurde Licht. Gott sprach und dann geschah es. Und so ist es auch im Evangelium. Gott sprach, Jesus ist das Wort. Gott spricht in mein Leben hinein, ich werde gerufen und dann werde ich wiedergeboren. Wie wurden Sie zum Glauben gebracht, zum Glauben geführt? Durch die Anrede Gottes. Im Worte Gottes geschieht etwas. Und Paulus will sagen, es geschieht etwas dadurch, dass Gott spricht. Nicht dadurch, dass wir etwas leisten, dass unsere Muskeln und Nerven eingesetzt werden. Nicht dadurch geschieht etwas, sondern es geschieht etwas, wenn Gott spricht. Rebecca bekommt erst Kinder, wenn Gott sagt, dass sie Kinder bekommen kann. Und wenn sie Kinder kriegt, dann ist der eine der Vorvater des Volkes Gottes, Weide Gottes gesagt hat, der Jüngere wird dem Älteren, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Es ist so, wie Gott spricht. Gott handelt mit seinem Wort. Und zweitens, deshalb kann auch Gott oder Paulus mit Wort Gottes argumentieren. Immer wieder, wenn er hier zeigen will, dass sein Evangelium richtig ist, dass Gott richtig handelt im Evangelium, sagt er, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Und so sollten auch wir denken und handeln. Wenn wir unser Evangelium begründen wollen, wenn Sie Zeugnis ablegen vor Kommilitonen und Kollegen und so weiter, dann sollten Sie sagen können, es steht geschrieben. Oder Sie sollten Argumente gebrauchen, die in der Heiligen Schrift legitim oder durch die Heilige Schrift legitim sind. Paulus zitiert nicht nur Heilige Schrift, er gebraucht auch andere Argumente, zum Beispiel die Logik. Wenn er zum Beispiel sagt, der Töpfer hatte nicht sein Recht, das ist Logik. Und Logik aus unserer Erfahrung. Aber sie beruht wiederum in dem Wort, das in der Heiligen Schrift gegeben wird. Ich wünschte, ich hätte Zeit, das auszuführen, warum Paulus dieses Argument gebrauchen kann vom Töpfer, aber es wäre vielleicht zu detailliert. Lesen wir einige Verse nun. Vielleicht können wir nur die Verse 15 bis 18 nehmen. Das ist die erste Antwort, die Paulus gibt auf die Frage, was werden wir also sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Nun, zuerst muss er sagen, das sei fern. Halten Sie den Gedanken nicht zu lange in Ihrem Kopf, sagt er zum Juden in Rom. Das gibt es nicht. Gott ist nicht ungerecht. Aber warum? Denn, Begründung, denn er sagt zu Mose, ich werde barmherzig sein, gegen wen immer ich barmherzig sein will. Ich werde mich erbarmen, über wen immer ich mich erbarmen will. Dann ist es also nicht eine Sache des Wollenden, noch eine Sache des Laufenden, sondern eine Sache des Barmherzigen. Und wer ist der Barmherzige? Gott. Es ist eine Angelegenheit Gottes und nicht eines Menschen. Begründung? Denn die Schrift sagt zu Pharao. Gott hat zweimal gesprochen. Einmal zu Mose und einmal zu Pharao. Die Schrift sagt zu Pharao übrigens. Ist es interessant, dass Paulus hier Schrift sagt, nicht Gott. Das heißt, Paulus versteht die Heilige Schrift als Gottes Wort. In der Schrift heißt es, Gott sprach zu Pharao durch Mose und Aaron. Und hier sagt Paulus, die Schrift spricht. Mit anderen Worten, die Schrift ist das, was Gott sagt. Wenn die Schrift spricht, spricht Gott. Die Schrift sagt zu Pharao, eben hierzu erweckte ich dich, damit ich meine Kraft an dir erzeigte und damit mein Name verkündet würde auf der ganzen Erde. Dann ist er also gegen wen er will, barmherzig und wen er will, verhärtet er. Worin liegt die Antwort Paulus, die erste Antwort Pauli, auf die Frage, ist Gott gerecht? Sie liegt darin, dass er grundsätzlich einmal sagt zum Juden in Rom, bitte, Gott ist frei. Du kannst Gott nicht bestimmen. Du kannst ihn nicht. Du kannst nicht zu ihm sagen, du musst dies oder das tun. Gott ist ein Gott, der tut, was er will. Und lass ihn frei sein. Es geht also nicht um die Freiheit eines Menschen. Viele Leute wollen immer sagen, ja, Römer 9 bis 11 zeigen uns, dass der Mensch nicht frei ist, hat keinen freien Willen. Das ist gar nicht die Frage, die hier gestellt wird. Die Frage, die hier besprochen wird, das Thema ist Gott frei? Darf er tun, was er will? Ist das gerecht? Natürlich ist das gerecht. Das ist eine höhere Ebene vom Gerechtigkeitsverständnis. Mit anderen Worten, nicht ich sage, wer gerecht sein wird, sondern Gott sagt, wer gerecht sein wird. Ich habe gar nichts zu bestimmen in Bezug auf diese Frage. Ist Gott gerecht? Das gebührt mir gar nicht. Ich bin gar nicht bevollmächtigt, diese Frage zu beantworten, ob Gott gerecht ist oder nicht. Gott ist frei und dennoch, weil Gott den Menschen in seinem Bild geschaffen hat, spricht Gott zum Menschen und spricht Paulus durch den Heiligen Geist weiter und er zeigt schon, warum Gott gerecht ist. Es wird schon bewiesen, warum. Aber dennoch muss man grundsätzlich einmal wissen, Gott ist frei. Er kann tun, was er will. In welcher Beziehung ist Gott frei? In zweierlei Beziehungen. Und erstens, und das ist etwas Herrliches, gleich zu Anfang zeigt Paulus Israel, wer Israel ist, und zeigt dem Israeliten, wer Gott ist. Denn, wissen Sie, aus welchem Text dieses Zitat stammt, in Vers 15? Ich werde barmherzig sein, gegen wen ich barmherzig sein werde. Kann jemand uns das sagen?
2. Mose
33. Ja, das ist gut. Das ist wissen Sie, was der Anlass war? Der Anlass ist die Geschichte mit dem goldenen Kalb. Was für Israel haben wir da? Ich will barmherzig sein, sagt Gott. Gegen wen? Gegen ein abgötterisches Israel. Israel dient anderen Göttern, hat das Gesetz gebrochen. Glaubt ihr, dass Paulus den Juden da gefangen genommen hat? Der kann nicht mehr ausweichen. Der fromme, gesetzesfreudige Israelit, der so hofft, ja, wir haben das Gesetz. Paulus packt ihn gleich am Kragen und sagt, bitte, hier, wer bist du? Du bist der Abgötterische, der damals in deinen Vätern das goldene Kalb angebetet hat. Du hast kein Recht mehr zu sagen, ob Gott gerecht ist. Da bist du, du bist ein Heide. Und dann sprichst du noch davon, dass ich nicht ein Recht habe, zu sagen, Heiden, die anderen Göttern dienen, die dürfen die Barmherzigkeit Gottes erleben. Wer bist du, dass du sagst, ich darf das nicht sagen? Der Gott, der dir barmherzig war, wie dir gegenüber barmherzig war, der hat auch ein Recht, anderen gegenüber barmherzig zu sein. Denn im Grunde bist du auch nur ein Mensch. Und der Heide ist aber auch ein Mensch. Auch in Gottes Bild geschaffen. Ich werde barmherzig sein, gegen wen ich barmherzig sein will. Aber er wird barmherzig sein. Und das ist das Herrliche hier. Ist dieser Gott gerecht, der barmherzig ist? Hilft mir das, wenn ich ein Jude bin, zu verstehen, dass Gott gerecht handelt, wenn mir einmal wirklich klar wird, ich habe es mit einem barmherzigen Gott zu tun? Ja, das hilft. Das hilft dem Juden. Gleichzeitig sieht er, dass er ein Götzendiener ist, dass er ein Sünder ist, aber zu gleicher Zeit sieht er, dass Gott ein barmherziger Gott ist. Mit dem hat man es hier zu tun. Mit dem hat man es auch im Evangelium zu tun. Also, Gott ist barmherzig und es kann nicht darauf ankommen, dass jemand sagt, nein, ich bin gelaufen, ich habe die so und so viele Gebote gehalten, deshalb darf ich in den Himmel rein oder darf ich bei Gott in Gnade sein. Nein, nein, sagt Paulus. Es kommt so, wie Gott es sagt. Nun sagen einige, das muss hier noch vielleicht auch gesagt werden, es sagen einige, ja, es kommt also nicht auf das Wort darauf an, sondern es kommt nur auf Gottes Barmherzigkeit an. Ich kann also rein nichts dazu tun. Eine Frage. Gegen wen ist denn Gott barmherzig? Das wissen Sie doch. Gegen Sie, ja. Warum? Ja, aufgrund wovon hat Gott Ihnen eine Barmherzigkeit gezeigt? Oder wann? Was war die Bedingung?
Gegen
den der Buße tut. Das wissen wir. Das ist der Unterschied. Nicht, ob Gott jemanden vor seiner Geburt erwählt hat. Ja? Das wissen wir aus diesem Text hervorholen. Das steht hier nicht geschrieben, es steht auch nicht geschrieben, dass Gott dem barmherzig ist, der Buße tut. Das steht dann in diesem Text, in diesem Vers nicht geschrieben, das steht später geschrieben. Steht schon in Römer 9, 11 geschrieben, aber nicht gerade hier. Aber wir wissen aus der Heiligen Schrift, wem gegenüber Gott barmherzig ist. Das heißt, nicht der Mensch, der tobt, ich habe so und so viel geleistet, dem ist Gott barmherzig, sondern gegen wen ist Gott barmherzig? Gegen den, der sagt, ich habe nichts geleistet, ich habe alles verbrochen, ich bin ein Sünder, du kannst tun mit mir, was du willst. Wenn du mich verurteilst, dann bist du gerecht. Wenn du mich rettest, dann ist es deine Barmherzigkeit. Der Mensch tut Buße, der sagt, Gott ist gerecht, wenn er mich für alle Ewigkeit verdammen würde. Der Mensch tut Buße. Der Mensch sagt die Wahrheit. Ja. Dies ist die Grundlage für diese Aussage hier. Wenn Gott mich nicht retten wollte, hätte er ein Recht dazu, mich nicht zu retten. Erst auf dieser Grundlage schenkt Gott Barmherzigkeit. In anderen Worten, er kann nur auf dem Boden seiner eigenen vollkommenen Freiheit barmherzig sein. Nur wenn Gott ganz frei bleibt, kann ich in eine Beziehung zu ihm eintreten. Ja? Nur dann. Ich kann ihn nicht bestimmen. Und übrigens, dies ist auch die Grundlage unseres Glaubenslebens. Immer wieder kommen wir an unsere eigenen Grenzen und wir merken, ich habe es nicht geschafft. Wir haben viele Probleme in unserem Leben, aber wir werden sie nur wirklich lösen, wenn wir als Hilflose und Barmherzigkeit brauchen, wenn wir zu Gott kommen und sagen, Herr, du bist frei. Und ich sage nicht mehr, warum hast du mich in diese Lage hineingebracht, sondern ich lasse ihn frei sein, zu handeln, wie er will. Gott hat ein Recht zu tun, was er will. Und nur dann kann ich dann wieder die richtige Beziehung zu ihm bekommen. Wir wollen beten. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du unser Retter geworden bist, dass du ein Messias geworden bist für uns. Wir danken dir, Herr, dass du uns heil gerufen hast. Wir danken dir für deine Barmherzigkeit. Und wir bitten dich, Herr, hilf uns, Heidenchristen, auch zu verstehen, dass du vollkommen frei bist und gerecht bist in allem deinem Handeln. Und lass uns nicht in dieselbe Versuchung fallen, wie die Kinder deines ersten Volkes. Lass uns, Herr, barmherzig sein mit ihnen und auch mit ihren Einwänden, mit ihren Sünden, mit ihrer Selbstgerechtigkeit. Hilf uns, Herr, vor dir zu stehen, damit dein Wort bestimmen kann, damit du uns bestimmen kannst. Wir bitten dich, Herr, dass du mit uns gehst und dass dein Wort unser Trost ist in dieser kommenden Woche. Wir danken dir, Herr, für dein Wort und für deine Gegenwart durch den Heiligen Geist. Amen.